Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Paulus Müller. Hallo. Dieses Geräusch, das kennen wir eigentlich alle, zum Beispiel aus den vielen Bierwerbungen. Jetzt gerade rund um die EM gab es ja einige. Und vielen Leuten wird das Wasser im Mund zusammenlaufen bei diesem Geräusch. Andere werden vielleicht auf die Uhr schauen und überlegen, ist es schon soweit? Wieder andere wird es daran erinnern, ich habe ein Problem. Bier gehört dazu in Deutschland. Wein und Schnaps genauso. Wir leben in einem Hochkonsumland in Sachen Alkohol. Doppelt so viel Alkohol wird konsumiert wie im weltweiten Durchschnitt mit heftigen Folgen. 42.000 Männer und ungefähr 16.000 Frauen sterben jedes Jahr direkt an den Folgen von Alkoholkonsum. 9 Millionen Menschen, schätzt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, haben einen problematischen Alkoholkonsum. 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig. Mein Gast heute kümmert sich seit Jahrzehnten um Suchtkranke, schreibt Ratgeber und Fachliteratur zu Alkoholismus und anderen Süchten. Er ist Suchtforscher, Psychologe und Therapeut, hat mehr als 20 Jahre die Klinik für Suchtkranke in Lindow geleitet und ist Professor für klinische Psychologie an der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Johannes Lindenmeier.
Ja, schönen guten Tag.
Wie sind Sie eigentlich zur Psychologie und im Speziellen zum Thema Sucht gekommen?
Zur Psychologie natürlich schon viel länger, weil ich musste es ja erstmal studieren. Da war ich noch sehr beeinflusst von, den Klassikern wie Freud oder C.G. Jung. Das hat sich dann allerdings im Laufe meines Studiums sehr verändert, dass ich den Weg zur wissenschaftlichen Psychotherapie gefunden habe. Dass ich in der Behandlung von Suchtkranken aktiv wurde, war eher ein Zufall. Ich war als Student politisch sehr aktiv und es gab ja in Westdeutschland dann damals für die Aktivisten den sogenannten radikalen Erlass. Das heißt, ich konnte nicht beschäftigt werden im öffentlichen Dienst und musste ausweichen auf private Träger, wo ich tätig werden konnte. Und der Suchtbereich war damals nicht sehr populär, dort wollte niemand hin. Und deswegen gab es dann eine Klinik im Bayerischen Wald, die mich genommen hat, obwohl ich eben ein Radikaler war.
Wie kam es denn zu dieser Einschätzung, dass Sie unter den radikalen Erlass gefallen sind?
Naja, ich habe nichts wirklich Schlimmes gemacht, aber klar, ich war ein linker Student und habe in Heidelberg studiert. Wir haben damals eine Alternativzeitung gegründet. Das gab es damals in vielen Städten. Das waren so die Vorläufer der Taz. Und die Zeitung, die ich mitgegründet habe, war die Heidelberger Rundschau. Und ich war der Fotograf dieser Zeitung. Und natürlich habe ich als Fotograf insbesondere die Ausschreitungen der Polizei bei großen Demonstrationen wie den Anti-AKW-Atomkraft-Demonstrationen oder anderen Aktionen fotografiert, bin damit in Konflikt mit der Polizei gekommen, weil diese Bilder veröffentlicht wurden, wurde auch angeklagt wegen Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz. Das heißt, dass ich die Persönlichkeitsrechte von Polizisten damit beeinträchtigt hätte, wenn ich sie in Ausübung ihrer Dienste fotografiert habe. Und wir haben natürlich auch Texte veröffentlicht, die damals, das war ja so die Zeit auch der RAF, als nicht veröffentlichbar gehalten haben. Und von daher bin ich in das Visier eben damals des Staatsschutzes auch geraten.
Und deswegen zur Behandlung von Suchtkranken in diese Klinik im Bayerischen Wald gekommen. Warum war denn die Behandlung von Suchtkranken so unbeliebt damals?
Nun, bis heute sind Suchterkrankungen die am stärksten stigmatisierten Erkrankungen. Also man unterstellt Süchtigen eben, dass sie ja selbstverantwortlich für ihre Erkrankung seien und man hält sie für gefährlich und auch für hoffnungslos, dass das überhaupt nichts bringt mit einer Behandlung. Und diese Einstellung hat sich leider bis heute auch in weiten Teilen gehalten. Und sie ist nicht nur verbreitet unter der Öffentlichkeit, auf die man dann gerne schaut, sondern sie ist eben auch leider noch immer anwesend unter den helfenden Berufen. Das heißt, gerade in der Psychotherapie, aber auch in der Medizin gilt die Suchtbehandlung als ein Feld, das man vielleicht eher meiden sollte, wo man auch nichts werden kann, was doch sehr frustrierend sein soll. Und ich muss gestehen, all diese Vorurteile hatte ich auch. Ich bin damals in diese Klinik und dachte so, naja, das mache ich ein Jahr. Und dann habe ich Berufserfahrung, dann sind meine Chancen größer und dann gehe ich woanders hin. Und was ich eben sehr schnell gemerkt habe, ist, dass das anders als mein Vorurteil war, dass mitnichten schlechte Menschen sind, sondern das waren sehr faszinierende Menschen, Menschen, deren Leid sehr deutlich für mich war. Und im Unterschied zu anderen Einrichtungen, die ich bis dahin als Studierender auch so in Praktika besucht hatte, wo ich manchmal das Gefühl hatte, na, die Betroffenen, da konnte ich das Leid gar nicht so sehen. Und es war immer an uns, ihnen zu sagen, sehen Sie denn nicht? Konnte ich das bei den Süchtigen sofort sehen. Und ich habe dann mich da sehr engagiert und habe auch angefangen, diese Behandlungen zu verändern. Und sehr bald hätte ich für nichts um der Welt diesen Bereich mehr verlassen wollen.
Diese Stigmatisierung ist ja spannend, weil ja auf der anderen Seite Alkohol so allgegenwärtig ist und das Trinken bei uns in Deutschland absolut dazugehört. Ne? Also da könnte man ja denken, okay, das müsste ja heißen, das sind Menschen, die dann durch viel Trinken zu Alkoholikerinnen oder Alkoholikern werden, die sind nicht stigmatisiert, weil Alkohol ja eigentlich eine relativ positiv gesehene Sache ist in unserer Gesellschaft.
Das ist ein sehr guter Punkt. Wir leben in einer sogenannten gestörten Trinkkultur. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Bevölkerung regelmäßig Alkohol trinkt. Ungefähr 85% der Erwachsenenbevölkerung trinken mindestens einmal die Woche Alkohol. Aber dass es in unserem Land überhaupt keine Regeln gibt, wann Alkohol risikoarm ist, welche Menge vielleicht noch risikoarm ist und ab wann es gefährlich, riskant wird, ab wann es schädlich wird und ab wann auch der Punkt einer Abhängigkeit erreicht wird. Das heißt, wenn Menschen eine alkoholbezogene Störung entwickeln, dann tun sie das schleichend über viele Jahre. Und obwohl schon erste Anzeichen ihrer Störung oder von Risiken auftreten, werden sie von ihrer Umwelt bestärkt in ihrem Konsum und haben das Gefühl, sie machen alles richtig.
Also nach dem Motto, ah, der kann ordentlich trinken, das richtig. Ist ein Partytyp. So.
Richtig, genau. Ganz genau. Und dann relativ spät, wenn sie dann sozusagen oberhalb der Wasseroberfläche wie bei einem Eisberg ankommen, dann kippt das Bild. Und dieselben Menschen, die also in der Vergangenheit die Person bestärkt haben, mach doch mit und alles gut, die kritisieren dann plötzlich den Betroffenen als alkoholabhängig und machen ihm Vorwürfe oder ihr, sagen, sie hätten es schon immer gewusst und üben dann einen mörderischen Druck aus, dass sie doch jetzt sofort in Behandlung gehen sollen und dem Alkohol für immer entsagen sollen. Und das ist für Betroffene ganz schwer zu verstehen, weil sie dadurch über viele Jahre nicht gemerkt haben, was mit ihnen passiert, sich angewöhnt haben, die Augen auch vor Schäden zu verschließen und dann plötzlich diesen Gegenwind der starken Stigmatisierung erfahren, die dann natürlich dazu führt, dass sie versuchen, das heimlich zu machen und auch wieder viel Zeit verloren geht, bis sie sich in Behandlung begeben.
Also eine gestörte Trinkkultur, in der wir leben. Gibt es denn Beispiele für sowas wie eine funktionierende Trinkkultur?
Ja, also es gibt einmal die Abstinenzkulturen.
In den arabischen Ländern.
Richtig, in denen der Islam Staatsreligion ist. Da trinkt natürlich die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt keinen Alkohol. Und Menschen, die dort Alkohol trinken, fallen sehr schnell auf. Das heißt, in diesen Ländern gibt es relativ wenig alkoholabhängige Personen. Und dann gibt es die sogenannten Trinkkulturen. Das sind all die Länder, in denen wir gerne Urlaub machen, um das Mittelmeer herum. Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, frühere Jugoslawien und so weiter. In diesen Ländern gibt es auch einen hohen Alkoholkonsum, ähnlich hoch wie bei uns. Aber die Regeln, Wann man trinkt und wie viel man trinkt, sind deutlich klarer. In diesen Ländern ist zum Beispiel selbst für einen jungen Mann einen Rausch zu haben sehr, sehr peinlich. Der würde von Frauen nicht mehr angeguckt werden. Die werden sagen, wenn er schon nicht trinken kann, dann ist er auch sonst zu nichts zu gebrauchen. Während bei uns, wenn ein junger Mann einen Rausch hat, dann sagt man, oh, hast du ihn gesehen? Uiuiui, der war aber
verrückter Typ, ja, ja. Genau. Mhm.
Und was sollen junge Menschen daraus lernen? Sie können sogar noch angeben mit dem Veteranengeschnatter, was sie alles im Suff gemacht haben. Das wäre in Italien deutlich anders. Natürlich, mittlerweile haben wir internationalen Austausch und die Trinkkulturen haben mittlerweile auch infiziert sozusagen durch uns und vor allen Dingen infiziert durch die internationale Alkoholindustrie durchaus mehr Alkoholprobleme. Ihre Kultur ist also rückläufig, aber sie ist eben doch immer noch deutlich vorhanden im Vergleich zu uns.
Nur kurz, dass ich das verstehe. Also das heißt, diese funktionierende Trinkkultur führt dazu, dass es weniger Alkoholkranke in diesen Ländern gibt als bei uns?
Ja, also prozentual ja.
Jetzt ist ja spannend zu sehen, warum ist es bei uns anders? Also wie kommt es zu dieser gestörten Trinkkultur? Sie haben die Alkoholindustrie angesprochen, ne? Gibt ja ganz viele Faktoren. Es gibt die Werbung, die dauerpräsent ist, wo seit Jahren immer wieder darüber diskutiert wird, sollte Alkoholwerbung vielleicht weiterhin eingeschränkt werden, wie das bei Tabakwerbung auch so ist. Wie kommt es denn zu dieser gestörten Trinkkultur bei uns in Deutschland?
Das ist eine gute, nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Also der Mensch hat ja schon immer Alkohol zur Verfügung gehabt. Das ist wahrscheinlich die älteste Droge der Menschheit. Und wenn ich jetzt hier rede, will ich auch gar nicht erscheinen, als ob ich den Alkohol nur verteufeln möchte und gar dafür werben möchte, ihn generell zu verbieten oder lauter Regeln zu erlassen, um ihn aus unserer Kultur zu vertreiben. Aber es hat in der Geschichte der Menschheit mehrere Krisen im Umgang mit Alkohol gegeben. Die erste Krise kam eben Ende des Mittelalters, als der Alkohol haltbar wurde. Das bedeutet, plötzlich war Alkohol nicht mehr nur hergestellt zu bestimmten kulturellen Festlichkeiten und eingebaut in Riten, sondern er war täglich zur Verfügung. Und damit mussten die Menschen natürlich lernen, wie gehen Sie jetzt mit etwas um, was es täglich gab? Das hat die Menschheit auch gelernt. Das heißt, diese erste Alkoholkrise ist deutlich zurückgegangen, weil sich eben Kulturen auch darum entwickelt hat oder Kultur. Aber mit dem Beginn der Industrialisierung wurde Alkohol dann eben zu einer Ware. Einer Ware, die jederzeit überall verfügbar ist und die auch vergleichsweise billig wurde. Und das ist so mit Beginn der Industrialisierung, wenn die Menschen das Land verlassen haben, in die Städte gezogen sind und plötzlich der Alkohol die einzige Form wurde, um diesem Elend auch zu entkommen. Und dann haben sich die Länder eben unterschiedlich entwickelt, wie sie jetzt mit diesem neuen Angebot umgehen, dass hier eine Industrie systematisch daran interessiert ist, junge Menschen zu Kunden zu gewinnen und zum Trinken zu bekommen. Und uns ist das halt besonders schlecht gelungen. Wir haben eben eine Situation, dass seit dem Zweiten Weltkrieg der Alkoholkonsum rasant zugenommen hat. Allerdings möchte ich auch betonen, seit 1979 ist der Alkoholkonsum in unserem Land rückläufig. Das wird häufig vergessen. Also es besteht auch kein Grund immer nur zu Alarmismus. Insbesondere junge Menschen trinken heute deutlich weniger, als zu meiner Jugendzeit getrunken wurde. Das heißt, ganz langsam lernt auch die deutsche Gesellschaft.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat jetzt nochmal eine Metastudie gemacht, nochmal untersucht, welche Mengen von Alkohol sind sinnvoll. Und sie schätzt da Alkohol als eine psychoaktive Substanz oder Droge ein und sagt, 0 Promille wären der einzig richtige Weg, um, den Schaden, den Alkohol auf verschiedenen Ebenen verursacht, von sich abzuwenden. Gehen Sie das mit?
Ja und nein. Also Alkohol ist ganz eindeutig ein Zellgift. Und von daher wäre es natürlich immer am besten, wir trinken überhaupt gar keinen Alkohol, weil wir dann überhaupt kein Risiko eingehen. Richtig ist, es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum. Also die ganzen Studien, die immer wieder versucht haben, darauf hinzuweisen.
Zwei Glas Wein sind richtig, gut fürs Herz oder sowas,
richtig,
ne?
Genau. Ja. Die sind wahrscheinlich methodologische Irrtümer. Das heißt, wir erkennen immer mehr, dass also Alkohol mitnichten gesund ist. Das Beste wäre also, man verzichtet auf jeden Alkohol. Aber nicht jeder Schluck bringt einen gleich um. Und wir gehen in unserem Leben ja viele Risiken ein. Natürlich wäre es besser, wir würden überhaupt kein Auto fahren, weil auch Autofahren ist riskant. Natürlich wäre es besser, wir würden keinerlei Schokolade essen, weil der Zucker immer auch schädlich ist. Aber auf der anderen Seite gibt es schon etwas, was wir einen risikoarmen Konsum nennen können. Mir geht es nicht darum, diesen zu propagieren, also Jugendlichen zu sagen, komm, es ist besser, mach das doch. Aber mir geht es schon darum, dass wir nicht plötzlich beim Alkohol eine Politik jetzt oder eine Haltung entwickeln sollten, die ausschließlich in Richtung Verbote geht.
Genau dazu haben Sie auch ein Projekt gemacht. Darüber werden wir später noch reden. Jetzt ist aber Zeit für das erste Musikstück. Wie immer bei den Zwischentönen bringen ja unsere Gäste eine Auswahl von Stücken mit. Als erstes hören wir Jacques Lussier, den französischen Pianisten und Arrangeur. Natürlich spielt er Bach, denn dafür ist er bekannt geworden, seine Bach-Reihe. Wie ist denn diese Musik in Ihr Leben getreten, Herr Lindenmeier?
Ja, ich habe das mitgebracht, weil es war meine erste Jazzplatte überhaupt, die ich hatte. Meine Eltern waren völlig fixiert auf klassische Musik. Ich bin mit Bach aufgewachsen als Kind. Mein Vorname Johannes habe ich eben, weil ich am selben Tag geboren bin wie Johann Sebastian Bach. Und von daher war Jazz und alle moderne Musik sehr verpönt zu Hause. Aber mit diesem Jacques Lussier und diesem Play Bach, das ging gerade noch. Und ich bin also stolz nach Hause gekommen mit dieser Platte und durfte sie auf dem heimischen Plattenspieler abspielen. Das war ja noch eine Zeit, wo man kein eigenes Gerät hatte. Und von daher war ich schon darauf angewiesen. Von daher verbindet mich das sehr stark.
Sozusagen auch ein Kompromiss, weil es ist immerhin noch Bach, aber es ist Jazz.
Ganz genau.
Jacques Lussier, Siciliano in G-Moll. Diese Klänge waren der Einstieg für Johannes Lindenmeier in die Welt der Jazzmusik. Die Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. Herr Lindenmeier, Sie sind 1954 geboren worden. Wir haben schon gehört, Ihre Eltern streng klassische Musik gehört, Sie selber dann später in der Studentenbewegung aktiv. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann da irgendwie später, auch Konflikte gab zu Hause, oder?
Ja, natürlich gab es Konflikte. Jetzt muss ich sagen, meine Eltern waren, außer jetzt, was das Thema Musik anbelangt, eher liberal. Aber wir waren natürlich eine Generation, die den Muff unter den Talaren der Bundesrepublik damals ausräumen wollte. Wir haben dafür gekämpft, dass eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erfolgt. Wir haben für Selbstbestimmung, Mitbestimmung an den Unis gekämpft. Und wir haben natürlich auch, ich hatte sehr lange Haare, einen Bart, in unserer Kleidung eine völlig andere Kultur vertreten als das die erwachsene, damals bürgerliche Generation der Bundesrepublik damals vertreten hat.
Aber Sie waren da ja noch in der Schule, ne, zu der Zeit dann, wo es richtig zur Sache ging.
Ja, ich bezeichne mich immer so als Post-68er. Das heißt, es hat uns eben so angefangen zu infizieren. Und als ich dann angefangen habe zu studieren ab 74, da gab es natürlich die Veteranen, die 68 schon dabei waren und mit denen wir uns dann auch auseinandergesetzt haben. Aber im Wesentlichen haben wir versucht, sie zu übertreffen.
Wo und in was für einem Umfeld sind Sie denn aufgewachsen?
Meine Eltern waren in dem Internat Salem am Bodensee beschäftigt. Und von daher bin ich eben als Lehrersohn auch in diesem Internat aufgewachsen.
Wie sah das denn dann aus in der Jugend, in der Schulzeit bei Ihnen in Sachen Alkohol? Wie war Alkohol in der Familie auch gesehen, verbreitet?
Ja, meine Eltern haben Alkohol getrunken. Ich erinnere mich schon als 5-Jähriger spätestens, wenn sie Feste gefeiert haben und Leute eingeladen haben, dann gab es natürlich viele Weinflaschen und mein Bruder und ich, wir haben dann schon auch die fast leeren Weinflaschen probiert. Das ist ja auch eine sehr ländliche Gegend. Meine Freunde waren viel auch Bauernkinder. Ich habe geholfen bei der Ernte. Da gab es natürlich Most. Und meinen ersten Rausch hatte ich sehr früh, als, glaube ich, 7-8-Jähriger, eben beim Helfen bei den Bauern mit Most. Mhm. Ja, ich habe von daher all das auch mitgemacht, was viele Jugendliche damals eben hatten. Ich kann mich an meinen 18. Geburtstag nur teilweise erinnern, weil da war ich dann in einem Internat in England und bekam von meiner Mutter eben zum 18. Geburtstag 10 Pfund geschickt. Das war damals sehr viel Geld, ungefähr 60 Euro. Und damit konnte man natürlich sehr viel anfangen. Und ich habe nichts anderes zu tun gehabt, als in die Kneipe zu gehen, alle meine Freunde einzuladen und mich eben hoffnungslos zu besaufen. Und bin dann in einer Schubkarre sozusagen nach Hause gefahren worden. Musste am nächsten Tag ein Boot reparieren mit dem Schwingschleifer und hatte einen fürchterlichen Brummschädel. Also ich habe das schon auch alles miterlebt. Und es gab sicher eine Zeit in meinem Leben, wo ich auch sehr unvorsichtig mit Alkohol umgegangen bin. Ich habe kein Suchtproblem entwickelt, aber ein harmloser Konsum war das zu dieser Zeit sicher nicht.
Ja, und Teil der 68er und der Freiheit da war ja auch durchaus der Konsum, nicht nur von Alkohol, sondern auch von Drogen. Wie war das da bei Ihnen?
Ja, von den Drogen habe ich mich ferngehalten, aber die Hauptdroge war natürlich die Zigarette. Und die Redaktion dieser Heidelberger Rundschau, die war natürlich sehr basisdemokratisch organisiert. Das heißt, die Redaktionskonferenz waren fürchterliche, 10-stündige Diskussionen, erbittert über die richtige Linie und ob wir jetzt diesen Artikel zensieren müssen oder veröffentlichen dürfen und so weiter. Und das geschah alles
im
Höchstkonsum des Rauchens. Ja. Also ich habe zwar selber nicht angefangen zu rauchen, bin auch sehr froh darüber, aber ich hatte mir schon ausgesucht, welche Marke ich rauchen würde. Also Rothändle war so eine ganz starke.
Oh ja.
Und ich wusste
ohne
auch
Filter.
Richtig. Und ich wusste auch, wie ich sie halten würde. Also nicht so zwischen den Fingern von unten, sondern von oben, zwischen Zeigefinger und Daumen, weil ich das cooler fand. Also ich hatte mir das schon alles sehr überlegt. Ich habe es dann irgendwie nicht gemacht, aber ich habe in dieser Zeit allein durch das Mitrauchen sicher so viel Tabakstoffe aufgenommen wie sonst kaum jemand.
Wie sieht es eigentlich bei Ihnen jetzt mit all Ihrer Erfahrung mit dem Alkoholkonsum aus?
Ich trinke Alkohol, aber ich trinke ihn natürlich in sehr geringem Maßen. Zu Beginn meiner Tätigkeit im Suchtbereich habe ich auch mal 2 Jahre ganz erschrocken überhaupt keinen Alkohol getrunken, weil ich natürlich konfrontiert war mit dem, was Alkohol alles anrichten kann. Das hat sich dann wieder gelegt. Das heißt, ich konsumiere ein-, zweimal in der Woche ein Glas dann jeweils.
Was denn?
Also auskennen tue ich mich am ehesten mit Whisky, aber ich trinke ihn sehr selten. Aber ich kenne die schottischen Whisky-Marken und weiß sie auch zu unterscheiden und herauszuschmecken. Wenn ich aber so meinen regelmäßigeren Konsum nehme, dann ist es vor allen Dingen Bier und häufig Wein.
Das nächste Musikstück passt wahrscheinlich zu Whisky, aber nicht zu schottischem, sondern zu irischem. Es kommt vom irischen Songschreiber, Sänger, Musiker Christy Moore. Ein Liebeslied, Black is the Color, heißt es. An wen denken Sie bei dem Lied, Herr Lindenmeier?
Naja, das ist ein Lied, was mich sehr eng mit meiner Frau verbindet. Und es gibt in diesem, weil wir das zusammen immer gehört haben und vielleicht auch eben dabei aneinander gedacht haben, es gibt dort eine Zeile, I love the ground whereon she stands. Also der Sänger ist sogar verliebt in den Boden, auf dem sie steht. Und das fand ich einfach eine sehr schöne, einen schönen Ausdruck, wie stark Zuneigung sein kann.
Christy Moore, Black is the Color.
Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands. And I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground whereon she goes. I wish the day that soon would come.
Heute zu Gast der Suchtforscher Johannes Lindenmeier, der sich vor allen Dingen mit dem Alkoholismus beschäftigt, in Kliniken mit Suchtkranken gearbeitet hat, aber auch Konzepte zur Prävention entwickelt hat. Wie die aussehen, das besprechen wir gleich, und wir sprechen auch darüber, was Sucht eigentlich ist und wie wirksame Therapien aussehen. Ich bin Paulus Müller. Hallo.
Charlie Hayden spielt den Kontrabass. El Segador heißt das Stück, das wir gerade gehört haben. Lange ein Widerstands- und Befreiungslied, jetzt die offizielle Hymne Kataloniens, eben in der Version des Liberation Music Orchestras von Charlie Hayden und Clara Bley, beide Jazzgrößen. Und Jazz, haben wir schon gehört, Herr Lindenmeier, spielt eine Rolle in Ihrem Leben. Aber warum die katalanische Hymne?
Das wusste ich damals nicht. Ich hatte nur diese Platte, Ballad of the Fallen, und natürlich zu dieser damaligen Zeit waren wir alle sehr identifiziert mit allen möglichen Befreiungsbewegungen, und Nicaragua zum Beispiel, Portugal dann, wie es die Diktatur überwunden hat, und auch der Spanische Bürgerkrieg, und ich hatte viel gelesen über den Spanischen Krieg, und diese Platte war eben dort diesen Gefallenen gewidmet, und die Traurigkeit, die diese Musik hat, die hat mich damals sehr angesprochen. Aber auch dieser Bruch auf der einen Seite, diese Trompeten, und die ja auch nicht ganz harmonisch immer spielen, also Diversität oder Unterschiedlichkeit auch ausdrücken. Und dann der Kontrast zu diesem Kontrabass, den man mit vielem identifizieren kann, entweder einer Ruhe danach oder auch vielleicht realisieren, dass nicht alles so gekommen ist, wie man wollte. Mittlerweile habe ich gelernt, dass das eben das Schnitterlied ist und dass das uralt ist und dass das eine wahnsinnige Geschichte durchgemacht hat, lange verboten war und heute eben die offizielle Hymne ist und auch bei den Olympischen Spielen in Barcelona bei der Eröffnung gespielt worden ist. Und das repräsentiert für mich alles diese Entwicklung, die wir damals als sogenannte Linke eben auch durchmachen mussten, dass wir realisieren mussten, dass manche dieser Befreiungsbewegungen sich auch zu fürchterlichen Diktaturen entwickelt haben. Wenn man zum Beispiel Ortega in Nicaragua nimmt, dann haben wir den damals verehrt und man sieht, was aus ihm geworden ist. Oder in Simbabwe mit Herrn Mugabe oder so etwas. Es waren natürlich auch Irrtümer. Wir waren nicht immer auf der Höhe der Zeit. Und wir leben ja auch heute in einer Zeit, in der vieles sich anders darstellt. Ich bin Kriegsdienstverweigerer und ich habe also ganz gegen das Militär mich damals positioniert gehabt. Das würde ich heute auch anders sehen angesichts des Überfalls der Ukraine. Das wollte ich damit auch ausdrücken.
Lassen wir uns wieder über und sozusagen unser Hauptthema heute sprechen, über Sucht. Ich würde gerne mal mit Ihnen klären, was Sucht eigentlich ist und wie sie entsteht. Vielleicht am Beispiel Alkohol, weil das die Sucht ist, mit der Sie sich am meisten beschäftigt haben und beschäftigen.
Nun, man kann verschiedene Phasen unterscheiden. Zunächst einmal trinken Menschen, weil es für sie eine angenehme Wirkung hat. Diese Wirkung kann in Form einer Enthemmung sein, dass sie sich Dinge trauen und machen können, die sie nüchtern nicht tun würden. Es kann eben auch die Dämpfung unangenehmer Gefühle und Zustände sein, auch die Bekämpfung von Schmerz, die Betäubung. So kommen wir dazu, dass wir in bestimmten Situationen gerne beherzt trinken. Das Gemeine allerdings an einer Substanz, von der man abhängig werden kann, ist, dass sie nicht nur diese positive Hauptwirkung hat, sondern dass sie immer im Anschluss notwendigerweise in unserem Gehirn eine unangenehme Nachwirkung erzeugt. Wir bezahlen also die angenehme Hauptwirkung mit einer Nachwirkung. Wenn wir viel trinken, kennen wir das alle, dann ist das der Kater am nächsten Morgen. Aber wenn wir genauer hinschauen, und das können wir halt mit den bildgebenden Verfahren heutzutage ganz gut, dann können wir sehen, dass die Enervierung in unserem Gehirn, die zunächst angenehm ist, gefolgt ist von einer zwar geringeren, aber länger anhaltenden unangenehmen Nachwirkung in unserem Gehirn, die wir allerdings nicht immer merken.
Und das nicht nur beim Alkohol, sondern auch bei anderen?
Das ist dasselbe mit allen anderen Substanzen, von denen man abhängig werden kann, also von Cannabis über illegale Drogen, auch Medikamente mit Suchtpotenzial. Und nun, wenn wir dies über einen längeren Zeitraum weiter betreiben, dann können sich diese unangenehmen Nachwirkungen auftürmen. Das heißt, irgendwann brauchen wir die Substanz, um diese unangenehmen Nachwirkungen zu vertreiben. Das sind dann die sogenannten Entzugserscheinungen. Dann trinken wir nicht mehr, weil wir etwas Angenehmes dadurch erreichen können, sondern weil wir unangenehme Zustände dadurch vermeiden können, die wir aber selbst erzeugt haben. Das Zweite, was passiert ist, dass unser Gehirn, vor allen Dingen unser Belohnungssystem, lernt. Das heißt, es kommt zu Verknüpfungen in unserem Gehirn, immer mehr Umgebungsbedingungen, der Anblick von Alkohol, aber auch bestimmte Musik, die wir gehört haben, während wir Alkohol getrunken haben, Personen, mit denen wir zusammen getrunken haben, Uhrzeiten und so weiter, werden in unserem Gehirn immer mehr verknüpft mit der Erwartung, wenn du da trinkst, dann ist das etwas Gutes für dich. Und dadurch automatisiert sich der Alkohol zunehmend, der Alkoholkonsum.
Also das heißt, wir biegen sozusagen schneller auf die Straße des Alkohols.
Richtig.
Ab.
Und unsere, natürlich bis zuletzt, wir sind keine Ratten, wir sind keine Automaten. Wir haben immer noch Kontrolle. Aber unsere Kontrollfähigkeit ist eben eingeschränkt. Und wenn das immer weitergeht, dann kann es zu einem Punkt kommen, wo Menschen eben längst durch den Alkoholkonsum sich oder anderen schwersten Schaden zufügen, aber eben trotzdem immer weiter konsumieren. Manchmal verzweifelt darüber sind und sich selbst nicht erklären können, warum sie, in Anführungsstrichen, den Scheiß immer weitermachen, aber es irgendwie so kommt. So wie meine Kinder manchmal gesagt haben, Papa, das könnte so. Das war, glaube ich, ein Zitat von Astrid Lindgren, da kommt es vor. Ne?
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Sucht gar nichts damit zu tun hat, dass jemand besonders schwach ist oder dass es jemand irgendwie selber schuld ist, ganz am Anfang unseres Gesprächs. Gibt es tatsächlich da gar nicht so Faktoren wie die Gene, psychische Probleme oder sowas, die dazu führen, dass jemand eher süchtig wird?
Ja und nein. Also natürlich gibt es Forschung, die zeigt, dass es genetische Einflüsse gibt. Das heißt, manche Menschen haben ein höheres Risiko, abhängig zu werden als andere. Aber man muss immer sehen, auch die Mehrheit der Kinder von substanzabhängigen Personen werden nicht abhängig. Das heißt, diese Gene zwingen uns nicht in eine Abhängigkeit. Sie erhöhen nur ein bisschen die Wahrscheinlichkeit. Das Zweite, es gibt mehrere Wege in die Abhängigkeit. Und es ist schon richtig, dass Menschen mit einer psychischen Störung oder Menschen, die grausame Dinge erlebt haben, ein erhöhtes Risiko haben, abhängig zu werden, weil sie möglicherweise ihre Störung oder ihre schlimmen Erfahrungen versuchen, mit einer Substanz zu bewältigen.
Also Selbstbehandlung sozusagen,
richtig,
Selbstmedikation
richtig, ganz
sozusagen.
Genau. Mhm. Wovor ich aber warnen will, und dafür bin ich immer sehr massiv eingetreten, bin auch aber häufig kritisiert worden von meiner Zunft, weil PsychotherapeutInnen leben natürlich davon, dass Menschen Probleme haben. Und wenn ich dann aufgetreten bin und habe gesagt, nicht jeder abhängige Mensch muss Probleme gehabt haben. Er kann oder sie kann auch einfach so abhängig geworden sein. Dann wurde ich häufig sehr angegriffen. Ja, das kann doch nicht sein, von nichts kommt nichts. Und dafür will ich eine Lanze brechen. Also ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass viele meiner Patientinnen ein grausames Schicksal hatten oder eine schwerwiegende, wir nennen das dann komorbide psychische Störung haben. Und die muss natürlich dann mitbehandelt und gleichwertig mitbehandelt werden. Und es wäre fatal, diesen Menschen zu sagen, wenn sie nur aufhören zu trinken, dann wird schon alles gut. Ist nicht in dem Fall so. Aber genauso möchte ich dafür eintreten, dass eben nicht jeder Mensch, der eine Abhängigkeit entwickelt, unter dem Verdacht steht, er muss einen psychischen Defekt haben. Und ich bin sehr begeistert, dass gerade im Moment eine Bewegung offensichtlich unter einigen jungen Frauen entstanden ist, die Alkoholprobleme entwickelt haben, die Bücher geschrieben haben, also sind so vielleicht 30, 40 Jahre alt, die gezeigt haben, dass eben ihre Sucht sich nicht notwendigerweise aus Problemen erklärt hat, sondern aus einem Lebensstil, aus einem Wunsch, zum Beispiel es Männern gleich zu tun. Und eine Unabhängigkeit als Frau zu demonstrieren. Und dabei sind sie eben unglücklich in eine Abhängigkeit geraten oder in ein Problem geraten. Und ich finde das sehr faszinierend, dass hier von Betroffenen eben nicht nur diese entschuldigende Geschichte aufgetischt wird. Ja, ich hatte so große Probleme. Ich will damit Probleme nicht verniedlichen. Ich will nur sagen, es gibt mehrere Wege, wie jemand abhängig werden kann.
Der Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen. Die 70s Sands Family, eine irische Familienband rund um Tommy Sands. All the Children geschrieben hatte das Lied Tommy Sands 1972 als Reaktion auf den Bloody Friday, die Bombennacht in Belfast, und den Bloody Sunday, dem Massaker an Zivilisten in Nordirland durch britische Fallschirmjäger. Johannes Lindenmeier zu Gast in den Zwischentönen heute. Sie haben zu diesem Wunsch dazu geschrieben, Herr Lindenmeier, enthält das Motto für meine Behandlung von Suchtkranken. Das müssen Sie erklären.
Ja, es ist so wie meine persönliche Therapiehymne. Denn dieser Konflikt sah ja auch so oder sieht heute immer noch so aus, dass er unversöhnlich ist und dass es keine Lösung dafür gibt und dass es eine Eskalation darstellt. Und es gibt diese letzte Strophe: I don't believe a man will stop his struggling when he's lying with his back upon the ground. It's only when everyone is standing that peace and justice can be found. Die Zeit, in der ich das Lied kennengelernt habe, war eben, wie ich zu Beginn meiner Karriere in der Suchtbehandlung tätig war und Suchtbehandlung extrem streng war. Also Sie können sich diese Kliniken fast wie Militärcamps vorstellen mit einem unglaublich starren und strengen Regelwerk. Und man dachte, dass Konfrontation Süchtige dazu bringt, dass sie endlich einsehen, dass sie abhängig sind und dass Abstinenz der einzige Weg ist, der ihr Leben retten kann. Und je härter man mit PatientInnen war, umso mehr wurde man von den KollegInnen geachtet. Und das führte dazu, dass natürlich sehr wenige Betroffene in Behandlung gegangen sind und wenn, dann auch sehr spät. Und dass sie, wenn sie in Behandlung waren, meistens in Opposition zu dieser Behandlung waren und sehr viele auch abgebrochen haben. Und ich sah keinen Sinn in dieser Art des Umgangs mit PatientInnen. Es ist auch absolut gegen jede psychologische Theorie. Und ich bin ja nun mal Psychologe. Ich weiß, was Motivation bedeutet. Ich weiß, was Interaktionskonflikte bedeutet. Ich weiß, wie ich Beziehungen und Interaktionen zu meinen Patientinnen gestalten muss, um sie zu Einstellungswandel zu bringen. Und das drückt das eben wunderbar aus. Das bedeutet, dass ich sie achten muss, dass ich Freiheiten einräumen muss, damit sie erkennen können, dass es nicht zu ihrem Besten ist, was sie tun, und dass sie dann mit meiner Hilfe, aber doch eben freiwillig und selbstbestimmt zu einer Entscheidung kommen können. Und deswegen war das ganz lange auch eingerahmt in meinem Behandlungszimmer, dass es mich eben immer wieder daran erinnert, mich nicht anstecken zu lassen von diesem konfrontativen Stil, der ganz allgemein in den Kliniken damals noch geherrscht hat. Und ich war ein junger Psychotherapeut. Das heißt, natürlich habe ich auch immer gehört, vielleicht haben die ja recht. Und man war also sozusagen empfänglich für diese harten Töne. Aber ich habe eben dagegen auch rebelliert und habe dann eine eigene Therapieform auch mitentwickelt gegenüber Suchtkranken, die dazu geführt hat, dass die Abbruchraten in den Behandlungen, die ich zu verantworten hatte, deutlich geringer waren und Menschen eben auch viel freudiger und kooperativer in den Behandlungen wurden.
Wie sieht so eine Behandlung von Suchtkranken eigentlich aus? Also ich meine, die Voraussetzung muss ja erstmal sein, dass jemand erkennt, ich habe hier ein Problem. Und da haben wir ja auch gerade schon angeschnitten, das passiert relativ häufig, gerade beim Alkohol, relativ spät.
Das ist nicht die Voraussetzung. Es ist absolut akzeptabel, dass ein Mensch aus Außendruck, weil er befürchtet, dass ihn die Familie verlassen wird oder dass er seinen Arbeitsplatz verliert oder dass ÄrztInnen gesagt haben, wenn sie so weitermachen, verlieren sie ihren Verstand oder werden sie sterben, dass also jemand gefühlt mit Handschellen zu mir in Behandlung kommt. Das ist überhaupt kein schlechtes Omen. Das bedeutet, dass er merkt, so kann ich nicht weitermachen, sonst schade ich mir dramatisch. Aber ich finde, ich habe alles richtig gemacht.
Also sozusagen wirklich der Druck vom Umfeld in die Therapie gebracht hat.
Ja, das ist für mich völlig akzeptabel, weil es ist jetzt meine Aufgabe als Therapeut. Und nur dafür werde ich ja gebraucht. In dem Moment, wo jemand das selber für sich schon ändern will, ist es relativ easy, ihm zu helfen, dass er das dann auch kann. Aber ihn erstmal diesen Schritt machen zu lassen, der sehr schmerzhaft ist, zu akzeptieren, dass ganz viele Dinge, die er als die schönsten Momente oder sie in ihrem Leben erlebt hat, dass die schon infiltriert waren von einem Suchtproblem und dass das Ganze schon sehr viel früher angefangen hat und dass das auch viel Schaden angerichtet hat. Schaden angerichtet an der Familie, an anderen Menschen, sie gefährdet hat, grausam für andere war. Das ist ja enorm schwierig. Und sich das einzugestehen, zu akzeptieren, dass es jetzt keine fremd aufgedrückte Freiheitsbeschränkung ist, auf Alkohol verzichten zu müssen, sondern dass das im eigenen Interesse ist, dass das die einzige Möglichkeit ist, um Ziele oder Werte wieder zu erreichen, die den Betroffenen eigentlich ja wichtig sind. Sie wollen ein guter Vater sein, sie wollen eine gute Mutter sein, sie wollen ein geliebter Mensch sein. Und dass das besser erreicht wird ohne die Substanz und mit der Substanz den Bach runtergeht, das ist hohe Kunst. Dafür braucht es Psychotherapeuten. Und ich habe systematisch daran gearbeitet und versuche das eben auch an Studierende weiterzugeben oder an die TherapeutInnen, die ich ausbilde. Wie können wir mit Menschen so kommunizieren, dass sie das für sich selbst erkennen? Und das ist eines der wesentlichen Teile in Suchttherapie. Der zweite Teil ist dann, wenn die Leute wollen, dass sie das auch können. Denn ich hatte ja vorhin gesprochen von diesen Automatismen und die verschwinden nicht, wenn ich nur anders will. Das heißt, ich muss PatientInnen auch dazu gewinnen, dass sie üben, dass sie Dinge wiederholen, 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 damit sie die alten Automatismen, die möglicherweise sie ihr Leben lang in Form eines sogenannten Suchtgedächtnisses auch begleiten werden, dass diese zumindest wirksam überschrieben werden durch neue Automatismen. Wir müssen also mit jedem Patientin rausfinden, was sind die persönlich relevanten Rückfallrisikosituationen. Und dann müssen wir mit ihnen üben, wie sie diese Situationen möglichst automatisiert, das heißt einfach, ohne ihre Substanz bewältigen können.
Das heißt aber, es geht da immer um Abstinenz. Man hört ja auch immer wieder von so Konzepten wie dem kontrollierten Trinken oder so bei Suchtkranken.
Ja, das ist ein Missverständnis. Also, Sie haben in Ihrer Anmoderation ganz am Anfang gesagt, es gibt Menschen, die eine Abhängigkeit haben und dann gibt es Menschen, die einen schädlichen Konsum haben oder einen riskanten Konsum haben. Und Sie haben da sogar von der großen Zahl von 9 Millionen geredet, gegenüber der Zahl von 1,6 Millionen Abhängigen. Hm. Für diese Menschen, die also einen schädlichen oder riskanten Konsum haben, ist tatsächlich jeder Schluck weniger. Das heißt, jeder Schluck in Richtung risikoarmer Konsum ein dramatischer Gewinn, weil er senkt das Risiko. Von daher würde ich Konsumreduktion immer als erstes empfehlen wollen. Die Patientinnen, die wir mit der Diagnose Abhängigkeit überziehen, das sind in der Regel Menschen, die vergeblich versucht haben, weniger zu konsumieren. Und die Mechanismen habe ich Ihnen genannt mit den Entzugserscheinungen und eben dieser Automatisierung. Und in diesem Fall ist es allemal sinnvoller, es ist leichter für diese Menschen und erfolgversprechender, auf Alkohol vollkommen zu verzichten, als weiterhin zu versuchen, weniger zu konsumieren. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist auch die offizielle Meinung in den Leitlinien, dass Abstinenz sozusagen das überlegene und beste Therapieziel ist. Und wenn das so ist, dann ist es meine Aufgabe als Psychotherapeut, zu werben für dieses Ziel und eben nicht PatientInnen zu fragen, wie hättest du es denn gerne? Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Lieber Schlau als Blau, was eines der am meisten verkauften Bücher in diesem Bereich 10. ist.
10. Auflage mittlerweile.
Ja, ne? Und das heißt eben auch bewusst nicht Schluck für Schluck in den Tod oder das Drama des Alkoholismus, weil wer liest denn so etwas? Wer will so etwas hören? Sondern Lieber Schlau als Blau versucht dich eben auch hier etwas dagegen zu setzen, was attraktiver ist. Und dieses Buch, können Sie so sagen, ist eine psychologisch optimierte Verführung zur Abstinenz. Ich versuche also, die Abstinenz so attraktiv, so selbstverständlich und naheliegend zu machen. Das Schöne ist, dass wir ja in einer Zeit leben, in der die Alkoholabstinenz langsam auch in der Gesellschaft attraktiver wird. Es gibt immer mehr Menschen, die keinen Alkohol trinken. Die alkoholfreie Getränkeindustrie hat einen großen Zuschlag gefunden. Es gibt immer
boomt, genau, boomt, Limonaden, ja, was auch immer. Ja. Aber wo Sie alkoholfrei sagen, da will ich ganz kurz einschieben, auch alkoholfreies Bier ist ja wahnsinnig erfolgreich. Ja. Und man hat das auch während der EM gesehen. Mhm. Die Brauereien werben dann mit alkoholfreiem Bier statt mit alkoholhaltigem Bier und sehen sich dann so ein bisschen aus dem Schneider. Wie bewerten Sie denn das, alkoholfreies Bier als Ersatz?
Für eine Person mit einer Abhängigkeit ist das in der Regel keine gute Lösung, weil ihr Suchtgedächtnis eben auf das alkoholfreie Bier oder den alkoholfreien Bier ähnlich antickt. Aber für alle Menschen mit schädlichem oder riskantem Konsum ist es ein Segen, dass es das gibt. Je weniger Alkohol konsumiert wird, umso besser. Und für Jugendliche, die vielleicht noch nicht angefangen haben zu konsumieren mit echtem Alkohol, könnte es auch eine sehr hilfreiche Lösung sein. Also ich unterstütze das sehr. Ich muss aber leider meinen PatientInnen eher davon abraten. Und auch wieder das tue ich eben, indem ich versuche, ihnen diese Einschränkung, da bin ich ja behindert, eher sie erkennen zu lassen, das ist aber zu deinem Besten und du entscheidest dich selbst dafür. Du bist nicht Gefangener, sondern du bist einfach schlauer. Du respektierst, dass du in manchen Punkten anders bist, eine Besonderheit hast und es wäre töricht, wenn du deswegen dies missachtest. So wie man ja auch sonst hört, auf seinen Körper zu hören, mehr auf sich selbst zu hören und sich nicht immer nur nach dem Mainstream zu halten. Also ich versuche es mit positiven Dingen zu verbinden.
Wir hören jetzt das nächste Stück, wieder Bach, diesmal aber klassisch und von einem der Bach-Interpreten überhaupt, dem kanadischen Pianisten Glenn Gould. Was geben Ihnen die Goldberg-Variationen?
Also Glenn Gould ist für mich der Interpret, der mein Leben sicher am meisten geprägt hat. Und der hat ja als junger Mann diese Goldberg-Variationen zum ersten Mal eingespielt. Und das wurde ein Welthit. Diese Aufnahme ist ja auch in den Weltall geschickt worden auf dieser CD, falls mal fremde Wesen nur etwas von uns lernen wollen, dass sie diese Aufnahme mithören. Mhm. Aber er hat 27 Jahre danach diese Goldberg-Variation noch einmal eingespielt. Und es gibt eine sehr beeindruckende Dokumentation über diese Einspielung auf Video oder die gefilmt worden ist. Und Sie sehen, wie er sich mit jedem Ton beschäftigt hat und wie er immer mehr Seitenthemen aus diesem der polyphonen Musik von Bach versucht hat, auch noch zum Klingen zu bringen. Und diese Detailbesessenheit, dieses eben immer wieder zu versuchen, es noch besser zu machen und nicht nach ganz anderen und neuen Dingen immer zu gucken, weil ich kann das, jetzt wird's mir langweilig, sondern sich zu perfektionieren durch Wiederholung an denselben Dingen. Das ist etwas, was ich auch als Psychotherapeut in meinem Leben gemacht habe. Ich habe über 30 Jahre lang also Vorträge für PatientInnen entwickelt, die ihnen eben, wie vorhin geschildert, die Abstinenz attraktiv machen sollen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich habe 30 Jahre lang viermal die Woche immer wieder dieselben Vorträge gehalten. Das ist ja eigentlich also gaga und langweilig. Aber ich habe sie jedes Mal weiter optimiert. Und ich habe gelernt, wie ich auf ein Publikum dabei reagieren kann. Ich habe sie nicht jeden Tag gleich gehalten. Und es war also immer noch spannend und ich konnte immer wieder neue Dinge entdecken. Und das versuche ich auch den Studierenden oder angehenden Therapeuten zu zeigen, Wenn du etwas 10-mal gemacht hast, das ist noch gar nichts. Du musst das 1000-mal gemacht haben und selbst dann kannst du es noch verbessern. Und Glenn Gould hat das für mich sehr verkörpert. Sein Repertoire war ja viel kleiner als das von anderen Pianisten und im Wesentlichen war es Bach und ein bisschen anderes. Und er hat sich sein ganzes Leben lang immer wieder mit diesen Stücken beschäftigt. Das habe ich bewundert.
Wir hören jetzt die Aria der Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach, Bachwerket Verzeichnis 988, am Klavier Glenn Gould. Ohne dieses Mitsummen geht es nicht, hat Glenn Gould dazu mal im Interview gesagt. Die Goldberg-Variation, die Aria, haben wir gehört. Johannes Lindenmeier zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Lindenmeier, Sie haben das Buch schon angesprochen, Lieber schlau als blau. Und unter diesem Titel gibt es nicht nur ein Buch, sondern auch ein Präventionsprogramm für Jugendliche, das regional zumindest für Schlagzeilen und Kritik gesorgt hat. Ausgerechnet Ihnen als Suchtforscher wurde, Herr Lindenmeier, da vorgeworfen, Jugendliche zum Trinken zu animieren. Was war da los?
Ja, das war so eine typische niederträchtige Aktion der Bild-Zeitung. Wir haben dieses Programm seit 10 Jahren in Schulen mit großem Erfolg durchgeführt. Und dann wurde es plötzlich skandalisiert, als mit dem Lehrer einen heben, saufen im Unterricht, saufen auf Staatskosten und so weiter. Was ist der Hintergrund? Dass in unserem Land beim besten Willen niemand Jugendlichen zeigt, wie man mit Alkohol vernünftig umgeht. Wir haben uns angewöhnt, den Alkohol gegenüber Jugendlichen zu verteufeln. Wir sagen, trink ja nicht und ist verboten. Und auch jetzt ist ja wieder so eine neue, von Herrn Lauterbach angezettelte Diskussion, dass man vielleicht ein Alkoholverbot bis 18 Jahre einführen sollte oder dass zumindest Eltern auch nicht mehr mit ihren Kindern vor dem 16. Lebensjahr Alkohol konsumieren sollen. Das heißt, also wir versetzen auf Verbot, Verbot, Verbot und ab dem 16. Lebensjahr dürfen sie machen, was sie wollen. Und mit einer prinzipiell schädlichen und vor allen Dingen auch prinzipiell gefährlichen Substanz halte ich das aus psychotherapeutischer, psychologischer Sicht für keine geeignete Strategie, um eine gestörte Trinkkultur zu überwinden, sondern das ist Ausdruck einer gestörten Trinkkultur. Und wofür ich geworben habe, und es war eben ein Segen, dass das die brandenburgischen Ministerien auf der Suche, etwas gegen dieses Komasaufen zu tun, sich darauf eingelassen haben, war die Idee, dass wir Jugendlichen nicht predigen, keinen Alkohol zu trinken, sondern diejenigen, die bereits Alkohol trinken, in einem Trinkexperiment Erfahrungen machen lassen, ob das, was sie sich vom Alkoholkonsum erwarten, wirklich eintritt, ob es also zu ihrem Besten ist, wie sie im Moment mit Alkohol umgehen und über Alkohol denken. Und was lernen die Jugendlichen? Sie lernen in diesem Experiment, ein bisschen Alkohol ist tatsächlich angenehm, ich fühle mich besser. Und meine Reaktionsgeschwindigkeit ist auch noch nicht sehr beeinträchtigt. Aber das verändert sich ab dem 2. Glas. Das heißt, ich fühle mich nicht mehr besser nach dem 2. Glas als nach dem 1. Wenn ich mir hinterher die Videos anschaue, ist es eigentlich auch nicht mehr so viel toller. Im Gegenteil, es fangen die ersten Auffälligkeiten an und vor allen Dingen meine Reaktionsgeschwindigkeit ändert sich. Die Jugendlichen erfahren also, dass das, was sie vermuten, was passiert, dass das nicht tatsächlich passiert. Dass kleine Mengen Alkohol angenehm sind, aber die Wirkung nicht besser wird, wenn sie mehr konsumieren. Wir haben das dann, weil das natürlich sehr aufsehenerregend war und anders als was alle anderen bisher gemacht haben, mit Finanzierung durch das Brandenburgische Gesundheitsministerium auch in einer sogenannten kontrollierten Studie überprüft. Und siehe da, die Trinkexzesse sind in der Trainingsgruppe, die also da mitgemacht hatten, deutlich zurückgegangen. Es hat sogar der Anteil der Schüler zugenommen, die gar keinen Alkohol mehr getrunken haben, weil sie für sich gesagt haben, oh, das war ein Irrtum, das will ich so gar nicht. Also wir konnten Effekte zeigen. Das ist in Prävention ganz selten, dass sie kontrollierte Studien haben, die die Effekte messen. Weil das so erfolgreich war, wurde das dann auch in Brandenburg zu dem offiziellen Programm, was in Brandenburger Schulen angeboten wird, wenn die Eltern das wollen, weil das geht natürlich immer nur mit Zustimmung der Eltern. Und es hat sich auch in der Bundesrepublik, in vielen anderen Bundesländern immer wieder Schulen gefunden, die wir geschult haben und die das gemacht haben. Und dann kommt da eben irgendwann die Bild-Zeitung daher, die von einer Mutter,
ja,
genau, angerufen wurde. Die war gar nicht bei uns dabei, sondern die hatte nur davon gehört und hat da empört angerufen. Die Bild-Zeitung hat sich auch nicht groß informiert, sondern gleich draufgehauen. Und es ist ein richtiger Shitstorm entstanden. Auch so super Medien wie Brisant oder RTL sonst was, die sind da natürlich auch alle draufgesprungen und haben reißerische Sendungen gemacht. Und es war ziemlich schrecklich in Berlin, in den U-Bahn-Screens, wo da immer so die Headlines waren, war ich dann also als Kinderverführer genannt und so. Das ist schon ziemlich hart, wenn Sie so etwas erleben, als jemand, der sein ganzes Leben lang alles dafür getan hat, Alkoholpatientinnen zu helfen. Also das war schon hart. Allerdings hatten sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wie gesagt, durch meine Zeitungserfahrung ja nicht ganz ungeschult, wie man sowas auch drehen kann. Und es ist mir dann schon gelungen, innerhalb von 3-4 Tagen die seriöseren Medien auf meine Seite zu bringen. Und es hatte dann seinen Höhepunkt im Frühstücksfernsehen von Sat.1, glaube ich, wo ich bei so einer Moderatorin geladen war, die bekannt dafür war, dass sie ihr Publikum gern zur Schnecke macht, die eben auch Mutter war und jetzt ganz aufgeregt und mich da fertig machen wollte. Nun gut, ich bin Psychotherapeut. Ich weiß, wenn man mit Leuten redet, diese Frau war hinterher sehr nachdenklich und hat in der Sendung gesagt, ich glaube, ich muss noch mal nachdenken. Sowas hatte es noch nie gegeben in diesem Frühstücksfernsehen. Aber dann war das vorbei und als alle deutschen Sender Frieden gegeben haben, da kamen dann noch die russischen Sender vorbei, Russia Today, und hat sich fürchterlich aufgeregt, dass die Deutschen nur so wenig trinken in diesem Experiment, dass das doch lächerlich sei, und fing nochmal an, diese Story zu machen. Das war schon sehr heftig.
Aber die Programme gibt es weiterhin?
Ja, natürlich.
Lassen Sie uns nochmal auf die grundlegenden Probleme schauen, die sozusagen der Grund sind, warum Prävention nötig ist. Wir haben unsere gestörte Trinkkultur in Deutschland jetzt schon mehrere Male angesprochen. Das heißt aber doch eigentlich auch, wenn wir das Problem in den Griff kriegen wollen, dann muss da wirklich die Trinkkultur sich ändern. Und da sind ja ganz viele Player, die daran beteiligt sind. Sie haben die Alkoholindustrie angesprochen und so weiter und so fort. Haben Sie denn Hoffnung, dass das, die Trinkmenge geht ja runter, sich in den nächsten Jahren vielleicht wirklich zum Positiven ändern kann?
Wie gesagt, es hat sich in vieler Hinsicht schon etwas zum Besseren gewendet. Allerdings sind diese Fortschritte zu langsam. Es ist für die Politik unglaublich schwer, dort einen Kurs zu halten, weil sie wird ja gewählt oder muss gewählt werden. Und der Widerstand ist natürlich sehr groß und es ist nicht nur der Widerstand der Bevölkerung, sondern es ist auch der Widerstand, der durch die Alkoholindustrie systematisch beeinflussten Bevölkerung, also beides.
Eine Entwicklung, die auch aufgefallen ist oder mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, wenn wir nochmal auf das Thema Stigmatisierung von Suchtkranken schauen, dass in den USA es einen vielleicht auch durch die Opioidkrise viel offeneren Umgang damit gibt. Also in Serien, Filmen und so weiter, auch unter Stars, ist es viel häufiger so, dass die ganz offen sagen, I'm in recovery. Ich habe sozusagen eine Sucht hinter mir und ich bin trocken oder was auch immer. Ist das auch eine Bewegung oder etwas, was Sie denken, bei uns auch ankommt?
Ja, das ist in den USA sogar schon sehr viel länger so, wenn Sie allein denken an die Frau des US-Präsidenten Ford, Betty Ford, dann hat die als Präsidentengattin offen dazu gestanden und es gibt auch sehr viele Kliniken in den USA, sogar auch in Deutschland, die Betty Ford Klinik heißen. Es gibt unter den Kongressabgeordneten und Senatoren in den USA Selbsthilfegruppen, wo die sich auch fraktionsübergreifend treffen. Das ist bei uns meines Wissens noch nicht sehr verbreitet. Das ist tatsächlich auch eine wichtige Entwicklung, dass Menschen, die dazu stehen, und allein dieser Begriff Recovery ist ja auch ein Wort, was wesentlich angenehmer klingt als ich bin ein behandelter Alkoholabhängiger. Das heißt, es akzentuiert, dass Recovery auch ein Prozess des Stärkerwerdens ist, des etwas Überwindens ist, resilienzstärkend, was also die Guten, die Starken machen. Und all diese Dinge sind äußerst nützlich. Die anonymen Alkoholiker kommen ja aus den USA und sie haben sehr viel dafür getan, dass es Abhängige sind ja immer noch Alkoholabhängige in einer starken Minderheit, aber in den USA, stärker als bei uns, sind sie sehr gut vernetzt, sind sie eine starke Minderheit, die ein Gefühl von Gemeinschaft und von Dazugehörigkeit geschaffen hat. Und das wäre alles sehr wünschenswert.
Und das ist ja ein Thema, wo Ihnen sehr, sehr viel Leid begegnet als Therapeut, Herr Lindenmeier. Was ist denn so Ihr Ausgleich für diese Arbeit?
Das ist ein Vorurteil, dass die Arbeit mit Abhängigen besonders frustrierend oder belastend wäre. Die ist nicht belastender als mit anderen psychischen Störungen. Ganz im Gegenteil, es ist eine Erkrankung, wo wir besonders viel tun können und wo es auch besonders erfreulich ist, wie Menschen ihr Leben nochmal grundsätzlich verändern können und ihr Potenzial ausspielen können. Also von daher ist es nicht so, dass ich da im Bergwerk bin und permanent Schlimmstes erfahre und dann dringend einen Ausgleich bräuchte, sondern mir macht diese Arbeit in sich Spaß, ich mache sie gerne und ich erlebe dort so viel Bereicherndes, dass ich mich jetzt nicht dauernd nur davon erholen muss. Aber natürlich habe ich auch ein Leben außerhalb meiner Arbeit und in meinem zweiten Standbein bin ich Fotograf. Das war ich eben damals schon an dieser Zeitung und habe mich damit auch mit politischer Fotografie sehr beschäftigt, sozialkritische Fotografie auch viel gemacht. Aber dann über die Jahre sind die Vogelscheuchen mein Thema geworden. Und ich habe also, wo überall ich auf der Welt war, immer geschaut, ob ich Vogelscheuchen finde. Und habe eine besondere Art entwickelt, wie ich diese Vogelscheuchen fotografiere, sodass sie wie lebendige Geister erscheinen, die über ein Feld rennen. Denn die Vogelscheuche ist ja sozusagen so wie der Statthalter des Landwirts, der dieses Stück Land bearbeitet und der nicht immer da sein kann. Und natürlich, die Vogelscheuche soll die Vögel vertreiben, aber ob sie das tut, ist nicht so ganz sicher. Aber sie ist ja sozusagen so wie ein Claim, also eine Markierung des Geländes. Und das ist sehr eindrucksvoll, wenn sie in einsamen Gegenden sind, wo sie plötzlich mitten auf dem Feld so einer Figur begegnen. Und die Farmer haben auch Witz und manchmal richtiges Kunstverständnis, wie sie diese Figuren ausstatten. Gleichzeitig sind die meistens durch den Regen, den Wind und eben die Witterung schon sehr gezeichnet. Also jung und frisch sehen sie in der Regel nicht aus. Das sind schon sehr eindrückliche Dinge. Also das ist etwas, was mich auch beschäftigt.
Aber jetzt mit 70 mal nur sich den Vogelscheuchen zuwenden, das können Sie sich nicht vorstellen, nehme ich an.
Nein, ich bin ja auch noch aktiv. Also ich bin noch einen Tag in der Woche in meiner ehemaligen Klinik, in meiner ehemaligen Klinik, ne, die gibt es natürlich immer noch, bin ich noch als Berater tätig, aber ich halte dort wirklich eisern die Klappe, wenn ich nicht gefragt bin. Und ich bin als Professor noch an der Medizinischen Hochschule tätig, an einer halben Stelle. Ich versuche das so langsam auslaufen zu lassen, aber ich habe mir jetzt auch nicht vorstellen können, von einem Tag auf den anderen plötzlich gar nicht mehr zu arbeiten. Dafür ist das zu sehr mit dem verbunden, was ich gerne mache und was ich auch für wichtig halte. Ich musste mich nie quälen, dort zur Arbeit. Ich versuche auch Menschen die Angst vor Arbeitsstress zu nehmen, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass Stress immer automatisch gefährlich ist. Man kann auch lernen, mit Stress umzugehen. Und wenn einem das gelingt, ist das auch ein sehr angenehmes Gefühl.
Wir sind fast am Ende der Zwischentöne heute. Zum Schluss machen wir noch mal einen Kurzurlaub nach Italien, Herr Lindenmeier, mit Paolo Conte. Warum das Lied?
Naja, wir waren mit unseren Kindern eben sehr häufig in der Toskana. Und diese Hitze und dann dieses kurvige Fahren ist für Kinder natürlich auch nicht immer nur leicht. Die würden am liebsten nur im Swimmingpool sein. Und wir wollten dann eben auch mal irgendwelche Baudenkmäler ansehen oder schöne Landschaft anschauen. Und Paolo Conte, wenn wir dann die Fenster auf hatten und dann da so gefahren sind, das war für die ganze Familie einfach gemeinsam das Anhören, Mitsingen. Dann ging das eher und besser.
Herr Lindenmeier, vielen lieben Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen.
Ich danke Ihnen.
Nächste Woche zu Gast bei Maya Elmreich die Netzwerkerin Annette Habert. Sie bringt nicht nur beruflich Menschen zusammen, sondern auch ehrenamtlich. Mit ihrem Projekt Kindwärts ermöglicht sie Kindern getrennter Eltern, beide Eltern zu sehen, auch wenn die weit voneinander entfernt leben. Die Zwischentöne sonntags 13.30 Uhr im Deutschlandfunk oder in der Deutschlandfunk-App. Ich bin Paulus Müller, schönen Tag und Ihnen alles Gute, Herr Lindenmeier.
Danke.
Via, via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. And a few chips, chips. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom, boom. Da-di-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.